Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
In dieser Folge sprechen wir mit Danny Denk, Geschäftsführer von Ecosphere. Wir erfahren, warum Konzepte zunehmend modularer werden und welche Rolle Roboter dabei spielen. Außerdem sprechen wir über Erfahrungen mit der Implementierung modularer Maschinenkonzepte und wagen einen Ausblick auf die Zukunft des Verpackungsmaschinenbaus. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Danny. Danke, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast.
Ja, Silas, hallo. Schön, dass du hier bist und ich freue mich auf unser Gespräch.
Danny, ich muss sagen, also mich hat's fasziniert, als ich hierher gefahren bin. Ein paar verschlungene Landstraßen von Schwäbisch Hall kommt. Und dann stand ich hier bei euch vor der Tür, bin reingekommen und ich war wirklich überrascht. Da stand eine Gruppe von Mitarbeitern um einen Roboterarm rum, war heiß am Diskutieren. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen so die Grundstimmung, die einfach auch Ecosphere ausmacht?
Auf jeden Fall, ja. Also ich würde mal behaupten, bei uns brennt die Luft. Ja. Seit unserer Gründung vor 5 Jahren ist genau das, was du heute erlebt hast, wo du zur Tür reingekommen bist, eigentlich unser Alltag. Ja. Wir haben sehr viele Anfragen, wir sind sehr viel am Bearbeiten von Projekten und haben super interessante Themen die letzten Jahre bearbeitet. Ja.
Du hast mir schon berichtet, du bist ja jetzt vielleicht noch kein Urgestein, aber du bist schon länger in dieser Branche Verpackungsmaschinenbau und auch allgemeiner Maschinenbau unterwegs, seit 1999 hattest du gesagt?
Genau, richtig.
Ja. Dann 2019 habt ihr gegründet. Wenn du so auf diese Zeit zurückblickst, gibt es da Erlebnisse, die dich besonders geprägt haben?
Absolut, ja. Also es gibt ganz viele positive Erinnerungen an diese Zeit. Gibt auch negative Erinnerungen. Ja. Ich sag mal, gerade im internationalen Bereich ist es natürlich immer extrem schwierig, auch mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Ja. In dem Bereich gibt immer verschiedene Erwartungshaltungen. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, dass man die Erwartungen am Anfang gleich relativ klar bespricht. Ja. Also dass beide Seiten, also gibt ja so dieses klassische Thema Pflichten- und Lastenheft. Mhm. Das wird bei manchen Kunden sehr ausgeprägt gefahren. Bei anderen Kunden ist es dann eher so ein bisschen E-Mail-Kommunikation oder vielleicht sogar mündlich. Da bin ich immer ein Freund davon, relativ klar am Anfang zu sagen, was machen wir, was wollen wir machen, also was will der Kunde, was ist die Erwartung und was können wir maschinenseitig auch liefern und tun, also was ist technologisch verfügbar und was ist prozessual auch machbar. Ja, das ist ein wichtiger Faktor, gleich am Anfang Tacheles zu sprechen. Ja, viele versuchen immer diesen Anfangsbereich ein bisschen weicher zu machen, damit man halt diese Kunden-Lieferanten-Beziehung auch hinbekommt. Aus meiner Erfahrung ist es ein klares Wort am Anfang, bringt im ganzen Projektverlauf mehr Ruhe rein. Ja. Wenn man erst am Ende oder wenn man die Maschine schon halbe gebaut hat, erst drauf schaut auf die Details, auf die einzelnen, dann wird es immer relativ schnell, ich sag mal, ruppig in den Gesprächen. Ja. Ja, die Erwartung war aber, dass wir 3 Formate können, warum können wir jetzt nur 2 fahren und so weiter. Das sind alles Dinge, die sollte man im Vorfeld einfach klarstellen. Vor allem, wenn es dann halt in diese 24-7-Produktion geht, also heißt High-End-Produktion, wo ein Maschinenstillstand auch Riesenkosten generiert. Ja. Das sollte man von ganz klarer Linie am Anfang fahren und sagen, was ist die Erwartungshaltung vom Kunde, was sind die Formate, ganz wichtig, immer so eine Produktmatrix mal aufzubauen, was ist kleinste Format, größte Format, was sind die Herausforderungen und nicht erst im Projektverlauf oder gar erst, wenn die Maschine steht, die letzten Details voll auszuarbeiten. Das ist ein wichtiges Thema, das, sage ich mal, ein positives von einem negativen Projekt unterscheidet.
Also ein großes Learning, das du einfach mitgenommen hast aus deiner Berufserfahrung bis jetzt.
Absolut, ja. Ja.
Du warst dann auch eine Zeit lang Angestellter, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Was war dann der Grund, wo du gesagt hast, hey, jetzt muss ich raus, jetzt will ich mein eigenes Ding machen?
Ja. Also die Zeit als Angestellter möchte ich auf jeden Fall auch nicht missen. Ja, ich hätte jetzt, glaube ich, nicht so einen Erfolg gehabt, auch mit Ecosphere die letzten 5 Jahre, wenn ich direkt von der Schule gestartet wäre, also so klassisches Hochschul-Startup oder sowas, weil man einfach als Angestellter mit offenen Augen durchläuft, viele Dinge mitbekommt. Sag ich mal so ein bisschen zwischendrin, ja, aber doch nicht der Entscheider letztendlich dann vielleicht auch ist, ja, sondern einfach, was macht die Führungsriege, wie verhandeln die, was machen die, dass man halt diese Fehler, die dann auch zum Teil gemacht werden, vielleicht auch, wenn man dann selber den Weg geht, nicht selber auch nochmal macht. Ja. Und das hat mich stark geprägt. Ich habe da sehr viele gute Erfahrungen, aber halt auch die negativen Erfahrungen gesammelt die letzten Jahre oder vor Ecosphere die Zeit. Und für uns war eben ganz klar, ich bin ja nicht nur ich alleine, Max und Simon sind die beiden Mitgründer. Ja. Wir haben viele Jahre zuvor schon zusammengearbeitet und haben einfach klare Vision von Anfang an, dass das, was wir tun, eine gewisse Struktur haben muss und auch eine gewisse Vision. Und dass es eigentlich auch nur einen Leiter gibt oder einen Geschäftsführer, der halt dann am Ende doch entscheidet, ja oder nein. Weil sobald so eine Pattsituation irgendwo in der Geschäftsführung da ist, ist es immer schwierig, dann, sagen wir mal, einen Konsens zu finden.
Aber dann habt ihr zu dritt beschlossen 2019, wir verlassen endgültig unser Angestelltenverhältnis oder so?
Ja, genau. So kann man es eigentlich sagen. Ja. Genau. Okay, das ist, wir... Es war beim vorherigen Arbeitgeber haben wir zusammengearbeitet schon. Ja. Mhm. War super coole Zeit, haben wir sehr viel gelernt und möchte ich auch nicht missen. Ja, war wirklich toll. Aber da war einfach dann irgendwann eine Situation, wie es halt im Leben auch so ist. Ja. Was möchte man im Leben alles erreichen? Ein Freund von mir hat mir dann ein Buch geschenkt, The Big Five for Life, ja, wo dann einfach so dieser ZDE, der Zweck der Existenz, ja, warum bist du eigentlich auf diesem Planeten, was willst du erreichen? Und für mich war eigentlich schon immer klar, egal ob ich als Angestellter oder als Selbstständiger jetzt da unterwegs bin, einfach irgendwo einen gewissen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja? In gewisser Weise irgendwo hinterher zu laufen, ja, in andere Fußabdrücke, aber doch auch seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigene Gestaltungsmöglichkeit einfach aufrechtzuerhalten, ja, oder zu generieren. Ja? Mhm. Ja.
Wenn du nochmal zusammenfasst, also wir sitzen hier in einem Raum, da sind mehrere Lernstationen, sage ich mal, mit Roboterarmen. Das ist so eine Lernwerkstatt, die ihr jetzt hier neu erschlossen habt. Dann drüben hatte ich ja am Anfang schon geschildert, die Mitarbeiter, die gerade mit dem Kunden zusammen im Gespräch sind, an so einem Arm diskutieren, da geht's heiß her. Was würdest du nochmal ganz kompakt sagen, sind so die Bereiche, die Ecosphere ausmachen? Was macht ihr für Dienstleistungen oder auch was bietet ihr euren Kunden an?
Mhm. Wie gesagt, auch hier ist es, wie eingangs schon erwähnt, wichtig, dass man den Kunden schnell abholt. Ja. Für uns war wichtig und klar von Anfang an, dass wenn wir diese neue Art von Robotik, die wir auch einsetzen, diese kollaborative Robotik, die muss man zeigen. Das muss was sein, wo man anfassen kann. Deswegen war für uns einmal dieses Experience Center, was nebenan ist, der Werkstattbereich, klar, Projektbereich sowieso, aber auch hier das Training Center, wo wir uns gerade befinden, ein extrem wichtiger Faktor, um den Endkunde gleich von Anfang an schon auch auf diese Technologie zu trainieren. Ja. Ich rede immer ein bisschen so wie Apple mit dem iPhone. Ja, mhm. Das ist, es gab vorher schon Smartphones, ja, aber Apple hat halt mit dem iPhone eine Revolution gestartet, die eigentlich bis heute anhält. Und so ähnlich ist es auch mit Universal Robots, was wir einsetzen, hauptsächlich als Roboterarm. Die haben auch eine Revolution in der Automatisierung gestartet. Ja. Die drei dänischen Studenten, die vor 18 Jahren die Firma gegründet haben, haben beschlossen, dass Automatisierung für jedermann zugänglich sein muss. Ja. Und diese Philosophie tragen wir einfach weiter. Ja. Wir sagen, der Endkunde muss einen Roboter zukünftig auch selber beherrschen können. Ja. Das heißt, in der Produktion, wie wenn ich heute einen Akkuschrauber aus dem Regal nehme, so muss Robotik eigentlich in Zukunft aussehen. Und da sind wir der richtige Partner dafür. Da können wir alles anbieten. Wir können das Gesamtbild anbieten oder eben einzelne Puzzlebausteine. Das ist genau unser Thema, modular, ja, das Ganze zu gestalten.
Jetzt ist schon öfters dieses Wort modular gefallen. Kannst du uns mal einen Überblick geben, was gibt es denn so verschiedene Arten von modularen Maschinenkonzepten?
Also natürlich will jeder Maschinenbauer irgendwelche Standards einführen, ja, dass man nicht jedes Mal auf einem weißen Blatt Papier irgendwie die Konstruktion beginnen muss, sondern halt, sagen wir mal, irgendwie aus einer Bibliothek raus Module, sagen wir, zusammen konfigurieren. Ja. Das haben wir von Anfang an in unserer Vision ganz oben stehen, das Thema Modularität, Baukastenprinzip. Und das geht bei uns aber nicht in der Applikation los, sondern wirklich runter bis in die technologische Ebene. Das heißt, von der elektrotechnischen, pneumatischen oder auch mechanischen Ebene hoch eben dann auch bis zur Dokumentation. Das heißt, wir alles, jedes Projekt, jedes Sondermaschinenbauprojekt, was wir die letzten Jahre gemacht haben, hat immer als Output Produkte oder auch verschiedene Module im Kleinen, wirklich im Einzelproduktbereich, in Subassemblies, also Vorbaugruppen, ja, in Teilmaschinen oder dann letztendlich dann in einer Gesamtapplikation. Und da können wir jetzt eben mit über 90 Robotern, die wir im Feld haben, gut drauf zurückblicken und sagen, okay, das ist möglich, Maschine beladen, entladen oder Verpackungsprozess, können wir einfach aus diesen Standards raus arbeiten und sind aber trotzdem noch komplett flexibel dadurch. Ja. Das heißt, das ist wie Lego-Technik, wenn du vorstellst, an Weihnachten unterm Christbaum, ja, war immer für mich damals das Schönste, Lego-Technik zusammenzubauen, weil du bekommst einen Bausatz mit einem Plan Und aus diesem Plan baust du dann dieses Produkt auf. Ja. Bei Lego Technik ist es manchmal so, dass du ja auch zwei verschiedene Modelle bauen kannst. Aber was das Coole ist halt, du kannst auch eigene Kreativität reinbringen. Das heißt, du kannst auch selber irgendwas dann basteln draus. Und genau diese Philosophie bringen wir eigentlich in den Maschinenbau und sagen, du kannst vorgefertigte Pläne ausarbeiten, ja, oder bauen. Du kannst aber auch eigene Kreativität mit reinbringen und kannst einfach eine ganz andere Geometrie zum Beispiel fahren.
Hast du da ein praktisches Beispiel für dieses Kreativwerden, für dieses selber Basteln? Was könnte das wirklich Best Practice vielleicht aussehen?
Ja, also ich sag mal, ein Riesenfeld, wo viele bearbeiten, ist Maschinen B- und Entladen mit Roboterarmen, ja, oder generell, ob das jetzt ein Laser ist oder eine CNC-Maschine oder irgendwas. Es klingt im ersten Moment nach einem gewissen Standard. Ja. Da ist irgendwo ein Magazin, da nehme ich einen Teil raus, lege es in die Maschine ein, hol's dann nachher vielleicht wieder raus oder bringt über ein Förderband raus. Aber es gibt einfach nur einen Standard da draußen. Ja. Und dieser Standard ist, dass es keinen Standard gibt. Ja. Weil ich sage mal, der Kunde, jeder Kunde hat irgendwo seine individuellen Produkte. Ja. Der eine möchte irgendwelche Scheren in den Laser einlegen, der andere möchte irgendwas verpacken danach noch, ja, oder einen Teilprozess noch mit dabei reinmachen. Und da ist es halt extrem wichtig, modular unterwegs zu sein. Ja. Das heißt, ich kann nicht starr mit einem Magazin versuchen, alles zu handeln, sondern ich muss wirklich schauen, dass ich anpassbar bin, ja, weil die Prozesse der Kunden unterschiedlich sind. Ja. Manchmal kommt es über ein Förderband, manchmal kommt es über ein Magazin. Und das sind alles Module, die muss man eigentlich vorbereitet haben, muss man im Petto haben. Und dann kann man relativ schnell dem Kunde auch dann immer die richtige Lösung zusammen konfigurieren und bauen auch. Ja. Mhm.
Du hast gesagt, ihr habt schon 90 Roboter im Feld, also im Einsatz.
Ja.
Wenn du mal, wenn jetzt jemand überlegt, zum Beispiel auch in die Richtung zu gehen, also dass man sowas bei sich in der Firma oder in so einer Linie mit implementiert. Was sind da so kritische Punkte, wo du sagst, da ist es wichtig, darauf kommt es an, da sollte ich mal anfangen und auch drauf achten, bevor ich da überhaupt jetzt mal völlig ohne Sinn und Verstand in das Projekt renne?
Ja, also unser Leitspruch ist nicht nur quatschen machen. Ja. So arbeiten wir auch im Vertrieb. Das heißt, unser Außendienst hat immer ein Roboter dabei. Ja. In den meisten Fällen wissen wir auch schon ungefähr, was der Kunde machen möchte damit. Aber es kann auch mal sein, dass wir wirklich mit einem Consulting starten. Ja. Der Kunde hat eine gewisse Idee, was er machen möchte in seiner Produktion. Wir kommen dann nochmal vorbei und schauen uns die Idee zusammen an. Wir machen aber nicht nur diese Scheuklappen-Beobachtung von diesem einen Prozesspunkt, sondern wir schauen uns gern auch die ganze Prozesskette an. Ja. Weil oft, ich sag mal, der Kunde seit 10, 20, 30 Jahren irgendeine Produktion am Laufen hat, ja, und sieht gar nicht mehr links und rechts, was vielleicht noch alles an Möglichkeiten gibt. Und da bringen wir halt mit der Erfahrung aus ganz vielen verschiedenen Branchen am Zahn der Zeit der technologischen Entwicklung sind wir da auch immer mit dabei. Dann können wir auch so Dinge wie KI zum Beispiel mit reinbringen, dass man einen Roboter halt nicht mehr alles vorrichten muss, sondern man kann über eine Kamera, man kann über KI dementsprechend dann halt auch vielleicht Prozesse abhandeln, die heute sich noch gar keiner vorstellen kann in der Produktion. Ja. Und das sind eben so die Themen. Es fängt oft mit Beratung an und dann geht es natürlich klein, rein in die klassische Maschinenbaugeschichte, Return of Invest. Ja. Rentiert sich das überhaupt? Wie ist dein Schichtmodell? Und das sind bei vielen Kunden, die wissen schon, wie das alles funktioniert und dass sie sich irgendwo auch rechnerisch darstellen müssen, dass sich so ein Invest auch lohnt. Aber bei ganz vielen Kunden machen wir wirklich da auch das Consulting mit tief rein und sagen, ja, wie viele Teile produziert er denn überhaupt in der Woche oder im Jahr? Ja? Es gibt wirklich Kunden, die wissen das gar nicht so aus dem FF heraus. Ja? Die wissen, das ist ein monotoner Task, den muss ich irgendwie automatisieren, aber die haben gar nicht so eine richtige Ahnung, was bedeutet das eigentlich nachher in Zahlen? Ja? Und da helfen wir dann natürlich dabei. Wir haben eigene Return of Invest Kalkulationstools, wo wir dann dem Kunde auch mit ihm zusammen das einmal dann ausfüllen und wo man dann sieht, okay, das rechnet sich nach ein paar Monaten, rechnet sich nach einem Jahre oder rechnet sich vielleicht gar nie. Und da sind wir ja auch immer offen und ehrlich. Und das ist eines meiner wichtigsten Key-Learnings aus den letzten über 20 Jahren. Ehrlich wert am längsten. Es gibt im Maschinenbau ein ganz wichtiges Thema und das ist Vertrauen. Ja. Wenn ich einmal den Kunde falsch berate und ich irgendwas verkaufen will, ich sage immer so Zitronen handeln, ja, und dann ist irgendwo eine fauliche Zitrone dabei, das ist dann immer ein negativer Touch. den du nie wieder wegkriegst. Ja. Das heißt, einmal lieber im Vorfeld Nein sagen, das kriegen wir nicht hin, das funktioniert nicht, ist tausendmal besser, wie ihm irgendwas zu verkaufen und dann im Nachgang die riesen Probleme zu haben. Und das wird wertgeschätzt. Nicht jeder Kunde ist gleich natürlich, aber das wird wertgeschätzt. Also ich habe in meiner Vergangenheit viele Kunden, die haben gesagt, du hast damals mich richtig beraten, ja, dass wir das nicht gemacht haben, aber jetzt haben wir einen anderen Prozess und jetzt wollen wir eigentlich wieder eure Beratung oder eure Leistungen dann auch haben. Und da merkst du einfach, dass Vertrauen und diese Zeit, also eine Partnerschaft aufzubauen mit einem Kunde, ein extrem wichtiger Faktor im Maschinenbau einfach ist.
Ja, ja, sehr stark. Ein anderes Thema, das ich gerne noch anschneiden würde, es gibt ja auch gewisse Standards und auch Sicherheit ist ein großes Thema, wenn es auch zum Thema Maschinenbau kommt oder auch insbesondere ja. Verpackungsmaschinenbau. Wie wird denn damit umgegangen, wenn man jetzt so mit einer modularen Bauweise zum Beispiel so einen Roboterarm integriert?
Also Sicherheit ist natürlich an oberster Stelle. Keiner möchte, dass sein Mitarbeiter irgendwas passiert, wenn da jetzt irgendwas automatisiert läuft. Es gibt natürlich Regularien, die kommen aus der klassischen Robotik heraus, also große Industrieroboter, die ganze Autokarossen von A nach B manövrieren können. Da sind auch schon schlimme Sachen passiert in der Vergangenheit, deswegen gibt es Maschinensicherheitsrichtlinien und deswegen sind die auch relativ strikt, das ist auch absolut richtig so. Aber es gibt eben so ein, was ich vorhin schon mal eingangs auch erwähnt habe, es gibt so einen Unterschied zwischen vollautomatisiert, 24/7, Highspeed, für die nächsten 10 Jahre immer das gleiche Produkt und manuellen Prozess. Und dann gibt es halt sowas zwischendrin, das ist so ein bisschen hybride Automatisierung, ja, wo ich weiß, okay, wenn ich ein Modul einsetze, das läuft jetzt mal die nächsten 6-7 Monate, aber danach weiß ich sogar nicht mehr, was ist das nächste Produkt. Und da muss man, die Firma SICK hat da ein interessantes Wort mal gebracht, das Thema adäquate Sicherheit. Ja? Also wenn ich jetzt einen Cobot vergleiche mit einem Industrieroboter, der von den Anschlusswerten und von der gesamten Mechanik einfach schon mal viel weniger Schaden anrichten kann. Ja? Also es wird niemals da ein tödlicher Unfall irgendwo passieren können mit so einem Gerät. Dann muss man halt trotzdem, ich sage mal, einen gewissen gesunden Menschenverstand auch mit reinbringen in das Thema und sagen, selbst wenn der Roboter dann nicht 1000% eingehaust ist, wie es jetzt ein Industrieroboter ist, dann kann man trotzdem über die Risikoanalyse, sagen wir mal, das Ganze so spielen, dass man sagt, okay, sind wir noch an der adäquaten Sicherheit, da passiert dem Menschen immer noch nichts, also der kann immer noch jeden Abend nach Hause laufen, aber so ein gewisses Restrisiko hier und da kann man vielleicht dann schon mal akzeptieren, weil es einfach nicht tödlich ist. Ja. Ja.
Du hattest gesagt, dass es einmal so diese Hightech-Automatisierung gibt und ihr wollt so ein bisschen das in der Mitte füllen, wo vielleicht jetzt noch nicht so viel existiert. Wenn du das nochmal beschreiben oder konkretisieren kannst, wie sieht das konkret aus?
Also klar, Hightech machen wir auch, aber das, sag ich mal, dieser Maschinenbau, der für die nächsten 10 Jahre immer das gleiche Produkt oder 2-3 Formate von einem bestimmten Produktbereich abfüllt oder verpackt oder was auch immer, das ist eine ganz andere Art, wie man diese Maschine baut. Da ist auch Prozess und Handling alles in einem System drin. Beim manuellen Prozess steht die Flexibilität im Vordergrund heute noch. Ja, aber eines unserer Kernvisionen ist eben, den demografischen Wandel irgendwo zu begegnen. Und es ist einfach Fakt, dass wir immer weniger Hände in der Produktion zur Verfügung haben. Und genau diese Lücke wollen wir schließen mit unseren Konzepten, sagen wir, den Menschen nachzuahmen in einer gewissen Art und Weise, das aber halt dann auch 24/7. Ja? Das heißt, die Produktivität steigert sich noch trotzdem enorm dadurch. Ja? In diesem Bereich, sage ich mal, tummeln sich auch noch nicht so viele Maschinenbauer, weil entweder baut man große Maschinen und man macht halt gar nichts und macht vielleicht 2-3 Vorrichtungen. Ja? Aber so ein neuer Bereich hat sich eigentlich erst mit der Technologie auch entwickelt, dass es erschwinglich ist auf der einen Seite und trotzdem aber so flexibel einsetzbar ist, ich sag mal ähnlich wie ein Mensch. Ja. Wir haben Roboterzellen, die können wir nicht nur an einen Prozess adaptieren, sondern die können wir an mehrere Prozesse adaptieren. Und das ist das, wo wir sehen, das ist das, was der Markt auch fordert. Auch große, zum Teil Konzerne, die jetzt, sag mal, irgendwas abfüllen oder in den hohen Stückzahlen, haben den Bedarf immer noch für Marketingaktivitäten oder für mal eine Kleinserie oder mal Medikamente vielleicht, die, sag mal, extrem teuer sind, wo man jetzt keine 800 Stück pro Minute braucht oder sowas. Da sind immer noch sehr viele händische Linien, ja, die vielleicht nicht jeden Tag laufen, ja, aber trotzdem noch sehr händisch das Ganze läuft. Und da ist es das Thema hybride Automatisierung eigentlich genau das, was wir forcieren. Ja. Das heißt, den Roboter eigentlich so flexibel zu machen, wie der Mensch heute ist, das ist eigentlich der Key Factor dabei. Ja.
so Maschinen und Linien, die haben ja auch immer gewisse Schnittstellen. Lässt sich so ein Roboter dann einfach, sag ich mal, anschließen und er läuft, oder was muss man da beachten?
Ja, also ich sag mal, natürlich hat sich hier auch technologisch extrem viel weiterentwickelt. Ja. Ich sag mal, einer, wo vor 20 Jahren Siemens-Steuerung programmiert hat, wäre, wenn er jetzt 20 Jahre eingefroren gewesen wäre, wäre heute auch überrascht, wie einfach die Siemens-Welt geworden ist. Aber es ist immer noch so, dass sag mal, Automatisierungstechnik immer noch für, ich sag mal, geschultes und sehr geschultes und erfahrenes Personal da ist. Ja. Da ist der Bereich der Cobots, hat einen ganz neuen Bereich eigentlich eröffnet. Ich vergleiche es immer ein bisschen wie mit dem Smartphone tatsächlich. Ja. Also das ist auf einmal viel offener, ja, viel einfacher, Schnittstellen zu realisieren. Gerade mit Universal Robots gibt es diese UR-Plus-Welt. Das sind wie eine App auf dem Handy. Ich sage immer, wenn du heute einen Fahrradcomputer kaufst, hast du automatisch eine App dabei, wo dann auf deinem Handy auch alles streamt. So ähnlich ist es hier in der Robotik auch. Ja. Und das war in der Vergangenheit halt einfach mit der traditionellen Automatisierungstechnik nicht möglich. Ist jetzt möglich und damit kann man eben, ja, ich sage mal, viel flexiblere Konzepte auch fahren.
Also könnte inzwischen fast ein Laie, wenn man das so hört, so einen Arm programmieren?
Absolut, okay. Ja. Mhm. Also ich, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, gleich zeige ich dir in einer halben Stunde, wie du den Roboter programmierst.
Okay,
ja. Und dann verspreche ich dir, programmierst du das erste kleine Roboterprogramm, ohne dass du vorher jemals einen Roboter in der Hand hattest. Ja.
Musst du aufpassen, dass ich keine Konkurrenz für euch werde, wenn du mir das hier zeigst. Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen einen Ausblick machen. Was sind so Trends, wo du sagst, die kommen in den nächsten Jahren, die sind vorstellbar oder die kann man erwarten und auf die kann man sich auch ein Stück weit freuen?
Ich sag mal, warum ist der Mensch in seiner ganzen Vergangenheit so erfolgreich? Ja? Weil ich sag mal, es ist schon von der Natur gegeben, dass der Mensch gute Sensorik und Aktorik hat. Das heißt, Auge, Gefühle, alles, was er machen kann. Das heißt, ein Mensch ist immer noch extrem schwer nachzubauen mit einer Maschine. Ja? Ein Roboterarm ist ja wie ein Arm von einem Menschen irgendwo. Aber was man am Roboter halt immer schwierig hat, ist, der Roboter sieht nichts. Ja? Der ist wie blind. Ja? Ich sage immer so salopp, wenn der Kunde sagt, ja, der Roboter kann ja alles, dann sage ich, jetzt machen Sie mal eine Hand auf den Rücken, an der anderen Hand schneiden wir Ihnen drei Finger ab, ja, und dann verbinde ich Ihnen die Augen und dann versuchen Sie den Prozess mal nachzubilden, ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Weil das ist das, was ein Roboter standardmäßig kann. Ja. Er kann irgendwo hinfassen, immer gleich, ja. Er sieht nicht, wo er hinfasst, ja, und dementsprechend muss man alles vorbereiten. Das ändert sich natürlich jetzt gerade gewaltig. Der technologische Fortschritt ist immens. Ja. Da bin selbst ich als Technik-Nerd manchmal baff, was es eigentlich alles für neue Technologien gibt. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz, das heißt Verbindung, Hand-Augen-Koordination. Ja. Ein Roboter kann heute sehen, ein Roboter kann heute fühlen. Es gibt auch Roboter-Hände, die wirklich der menschlichen Hand auch nachempfunden sind, also mit Sensorik drin. Ich kann fühlen, ich kann Temperatur messen, ich kann alle möglichen Prozesse, die ein Mensch heute so kann, jetzt schon sehr gut nachbilden, also das ist schon sehr, sehr weit. Und wenn man dann mal nochmal ein ganzes Stück in die Zukunft schaut, jeder kennt so diese YouTube-Clips, ja, von irgendwelchen humanoiden Robotern, Boston Dynamics, ja, wo man denkt, das kann doch eigentlich nur eine Videoanimation oder irgendwas sein. Ja, das ist die Realität. Ja. Also die Regelungstechnik, die Steuerungstechnik ist viel erschwinglicher, ist viel kleiner, es ist alles sehr kompakt mittlerweile. Die Sensorik, die Aktorik wird alles immer weiter verfeinert. Ja. Und das alles in Verbindung mit KI macht dann den Unterschied. Ja. Und ich sehe schon eine Zukunft. In Zukunft werden wieder manuelle Verpackungsprozesse passieren, aber nicht mehr vom menschlichen Arm oder nicht mehr vom Menschen an sich, sondern da stehen halt dann humanoide Roboter, die genau diesen Task, die ich ihnen vorher einmal gezeigt habe, tatsächlich, wie ich sie ihm vormache, dann macht er die nach. Und das wird nicht morgen sein, das wird auch noch nicht übermorgen sein und auch noch nicht nächstes Jahr. Aber der Trend geht ganz klar dahin, humanoide Robotik zu haben, die dann wie der Mensch auch Tools benutzt. Ja. Also ein Roboter kann nicht bohren, wenn aber ein Roboterarm mal einen Akkuschrauber in die Hand nimmt, kann er auf einmal doch bohren, weil ein Mensch kann ja auch nicht bohren mit seinem Ding. Ja. Und wenn man da sieht, die Evolution der Menschheit hat einfach Werkzeuge benötigt, ja, vom Rad angefangen, über Feuer, über was auch immer. Ja. Ansonsten hätte der Mensch auch irgendwo seinen Horizont irgendwann erreicht und dann wäre es nicht weitergegangen. Aber durch das, dass der Mensch sich Werkzeuge baut und ein Roboter ist auch irgendwo ein Werkzeug, ja, er schafft sich natürlich irgendwo selber ab. Ja. Also das ist natürlich die Gefahr, die dann irgendwann herrscht dabei, gerade auch mit der künstlichen Intelligenz, dass die irgendwann mal intelligenter wird wie der Mensch selber.
Ja, ja, es bleibt spannend.
Absolut, ja.
Meine Abschlussfrage an dich, ein Lieblingsprojekt, wenn du zurückschaust von diesen 90 Roboterinstallationen, die er schon gemacht hat, die da draußen im Feld sind. Wenn du da wirklich nochmal konkret sagst, hey, das und das ist passiert und das fand ich mega.
Also mein größter Schatz ist einmal, oder was, wo ich am meisten davon zehre, ist erstmal, wenn das alles was in Ecosphere passiert, ja, wenn man mal, man kommt von einem Kundengespräch zurück oder ein Kunde war da in unserem Experience Center und es gibt die ersten Skizzen an einem Flipchart und dann entsteht da was draus. Und für mich ist es immer, ich bin immer dabei, solange es noch Probleme gibt irgendwo, ja, hier und da. Und wenn es dann mal läuft, bin ich meistens nie mehr dabei. Dann sind die Programmierer, die dann noch beim Kunde vor Ort sind, wo es dann mal läuft. Und für mich sind die schönsten Momente, ich kann das nicht in einem Projekt eigentlich darstellen, sondern die schönsten Momente sind, wenn ich nach Monaten oder gar Jahren beim Kunde wieder bin und mit ihm zusammen vielleicht an unserer anderen, also älteren Anlage vorbeilaufen und der dann ganz stolz berichtet, was er denn alles für Leistungen gebracht hat in den letzten Jahren und was alles so passiert ist. Und die Königskrönung ist dann eigentlich, wenn er es selber präsentiert mit noch mehr Herzblut, seine Anlage quasi, wie das, was ich machen kann. Ja? Also wenn er wirklich sagt, intern, das habe ich gemacht, das Projekt, und das war wunderbar und das läuft super gut. Ja? Das ist eigentlich für mich die beste Erinnerung an fast jedes Projekt, wo wir da draußen stehen.
Also wenn der sich dann mehr reingearbeitet hat.
Wenn der sich dann mehr reingearbeitet hat, wenn der das intern so präsentiert, auch wenn er Besucher bekommt. Ja? Wir machen ja auch so viele Case-Study-Videos und so weiter. Ja? Wenn dann der Kunde von diesem Produkt erzählt, das mal irgendwann auf dem Blatt Papier gestartet ist, ja, das ist für mich der schönste Moment, wo ich sage, okay, dann haben wir einfach alles richtig gemacht. Wenn der Kunde grinst und ein Lächeln im Gesicht hat, ja, dann ist alles richtig gelaufen und dann bin ich sehr stolz auf das Team, ja, das es geleistet hat.
Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Danny, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und wenn Interesse besteht, ich denke, bei euch findet man sicher das ein oder andere Angebot, das man dann wahrnehmen kann. Oder auf LinkedIn kann man dich sicher auch erreichen oder direkt per E-Mail.
Genau, also ich glaube, wir haben alle neumodischen Kanäle, aber auch noch die altmodischen, also man darf auch gerne bei uns anrufen. Ja. Sehr gerne auch die Einladung hier in unser Experience Center. Wie gesagt, wir haben Technologie im Haus, die hands-on, also die man anfassen kann und das sollte man auch tun. Gerade wenn man sich überlegt, mal einen Prozess zu automatisieren in seiner eigenen Produktion, ist es sicherlich mal eine Reise wert, nach Fichtenau zu kommen. Auch wenn die Straßen ein bisschen schmäler werden, ja, glaube ich, ist es trotzdem eine Reise wert, hier sich das mal anzuschauen und einfach auch mal inspirieren lassen von, was ist heute möglich mit Technologie. Ja.
Klasse. Dann vielen Dank und alles Gute für die Zukunft.
Danke dir, Silas. Ja. Bis dann. Ciao.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.